NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. März 1891. Der Geburtstag des Verlegers Peter Suhrkamp.
Wenn der kleine Johann Heinrich Suhrkamp, genannt Peter, auf dem Hof des Vaters im oldenburgischen Kirchhatten den Hahn hörte, dann dachte er nicht an die Arbeit im Stall und auf dem Feld. Dabei herrschte der Vater die Familie an.
Der Junge wird Bauer.
Aber mit der Mistgabel wollte der Sohn nichts zu tun haben. Er schwärmte von der Stimmgabel seines Lehrers, der ihn heimlich im Geigenspiel unterrichtete. So hat alles begonnen. Kurz nach der Jahrhundertwende. In einem norddeutschen Dorf. O früher Morgen.
O früher Morgen des Beginnens.
Heißt es bei Bertolt Brecht. Stolz verkündete der Dichter fast 50 Jahre später.
Suhrkamp ist heute der angesehenste deutsche Verleger und dazu, wie Sie wissen, mein alter persönlicher Freund.
Aber so weit war Peter Suhrkamp vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht. Der 14-Jährige geriet in Oldenburg in einen Festumzug. Der Aufmarsch gehörte zu einer Schillerfeier, die ihn tief beeindruckt haben muss.
Und das Publikum ist fein.
Er lief von Buchhandlung zu Buchhandlung. Immer wieder stand er vor einem Schaufenster, in dem ein aufgeschlagenes Exemplar von Kabale und Liebe lag. Dann sprach ihn der Buchhändler an.
Aber ich will seine Kabalen durchbohren. Durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurteils.
Geduld, Herr!
So fing es an,
notierte Suhrkamp später. Über den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. In einem Text mit dem Titel
Dank an einen Buchhändler.
In der Folge hat mir dieser eine Gehilfe viele Erlebnisse vermittelt.
Ich glaube, dass in sehr vielen Fällen die Erreichung eines Berufes wirklich vom Zufall abhängt.
Peter Suhrkamp.
Dass es viel seltener geplant ist, als man sich vorstellt. Der Beruf des Lehrers befriedigte mich nicht.
Im Winter 1919 arbeitete er für einen Münchner Verlag. In einem Gasthaus traf er einen Studenten, der zur Laute vor ein paar Fuhrleuten Balladen sang. Es ist der 21-jährige Bert Brecht, auch einen berühmten Choral.
Choral vom Manne Baal.
Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl.
Ich habe dann im Theater als Dramaturg und Regisseur gearbeitet. Das war auch nicht der richtige Weg für mich, denn es stellte sich heraus, dass ich ein reiner Doktorregisseur war. Und eine Plage für die Schauspieler.
Diese Ehrlichkeit ist eine gute Voraussetzung für die Schriftstellerei.
Zog mich zurück aufs Schreiben, stellte fest, dass ich nicht am Schreibtisch sitzen konnte, sondern, da ich aus dem praktischen Leben, aus einer Bauernfamilie herauskam, praktisch anfassen musste.
Dramen, Erzählungen. Wo gab es für Suhrkamp ab 1929 reichlich Gelegenheit, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen? In Berlin, mit seinem ewigen Sechstagerennen.
Mensch, da drinnen die Pedale, immer rund ums Holzovale, hey, 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 hey.
Allerdings war es die schnelle journalistische Feder, die gefragt war, nicht die poetische. Suhrkamp ging ins Kino und schrieb darüber. Die Filme hatten vielsagende Titel.
Aufruf des Blutes. Ich hab mein Herz im Autobus verloren.
Oder
Die Schmugglerbraut von Mallorca.
Suhrkamp schrieb auch einen Fortsetzungsroman.
Verlorene Tage.
Er ist einem Mann aufgefallen, der gerade einen Leiter für die Kulturzeitschrift Neue Rundschau suchte. Samuel Fischer. Suhrkamp nahm den Posten an. 1932. Im S. Fischer Verlag wurde veröffentlicht, was Rang und Namen hatte.
Theodor Fontane, Henrik Ibsen, Gerhard Hauptmann, Thomas Mann.
Bald sollte Suhrkamp zum Vorstand des Verlags gehören und das Erbe antreten. Nach 1933 hat er mehrmals den Wink bekommen, im Privathaus von S. Fischer würde eine nächtliche Hausdurchsuchung bevorstehen. Unter Lebensgefahr schützte er den jüdischen Gründer. Eine Zeitzeugin erinnert sich.
Peter Suhrkamp nahm dann Pyjama und Zahnbürste in die Aktentasche und begab sich zum alten Sami Fischer in dessen Villa, wo er dann die Tür öffnete, sobald nach Mitternacht daran gepoltert wurde. Es ist ihm jedes Mal gelungen, Kraft der Ausstrahlung seiner absolut furchtlosen Persönlichkeit, eine Plünderung der Villa seitens der SS-Männer abzuwenden.
Schon Ende Februar 1933 hatte Suhrkamp Bertolt Brecht gerettet. Der schrieb ihm nach Jahren einen Brief.
Sie waren einer der letzten, die ich in Deutschland sah. Ging ich doch von Ihrer Wohnung an die Bahn am Tag nach dem Reichstagsbrand. Ich habe Ihnen Ihre Hilfe bei meiner Flucht nicht vergessen.
Später gab er zu Protokoll:
Peter Suhrkamp hat mich in seiner Wohnung versteckt und mir dann unter großer eigener Gefährdung zur Flucht nach Prag verholfen.
Am 15. Oktober 1934 starb Samuel Fischer. Der Schwiegersohn des Gründers, Gottfried Beermann Fischer, ging nach Wien und dann in die USA. Suhrkamp leitete den deutschen Teil des Verlags allein. Während einer Lektorentagung auf Usedom scheute sich Suhrkamp nicht, dem großen jüdischen Verleger Samuel Fischer seinen Dank abzustatten. Öffentlich. Die Zuhörer erstarrten. Anfang 1942 kam die Verfügung heraus, dass alle jüdischen Namen getilgt werden müssten, also auch S. Fischer. Wie die Sekretärin berichtete, wagte der Verleger einen kleinen Tanz auf dem Vulkan, denn er weigerte sich und bot den Herren nur einen Buchstaben an, das S, also
Fischer Verlag.
Abgelehnt. Jetzt hätte nur noch gefehlt, dass Suhrkamp Fisch Verlag vorgeschlagen hätte. Das tat er nicht, aber er fragte, was die Herren denn von Fische Verlag hielten.
Erst als ihm daraufhin das Propagandaministerium förmlich die Tür vor der Nase zuschlug, entschloss er sich zu einer kühnen Umbenennung. Suhrkamp Verlag, vormals S. Fischer.
Akzeptiert. Aber später musste auch dieser Zusatz verschwinden. Den Nazis ging es um mehr als nur um den Namen. Also schickte die Gestapo einen Spitzel. Dem gelang es, belastendes Material zu finden und zu erfinden. Suhrkamp wurde am 13. April 1944 verhaftet und ins Konzentrationslager überstellt. Er erkrankte schwer. Der Bildhauer Arno Breker setzte sich für ihn ein. Am 8. Februar 1945 wurde er entlassen.
Dann ist es mit Hitler und den Bonzen vorbei. Von all dem Gesinde wird Deutschland.
Ein gutes halbes Jahr später erhielt Suhrkamp als erster Verleger eine Lizenz zur Veröffentlichung von Büchern. Er nahm Kontakt zu den Autoren auf. Brecht teilte ihm aus den USA mit:
Natürlich schrieb ich eine Menge und ich hoffe, wir können einiges davon zusammen durchnehmen.
Das FBI fand durch Telefonüberwachung heraus, dass Helene Weigel in Kalifornien Adressen von amerikanischen Soldaten suchte, um über sie Care-Pakete an die Freunde in Deutschland zu verschicken. Zum Beispiel an Peter Suhrkamp.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Nach der Rückkehr von Gottfried Beermann Fischer weigerte sich Suhrkamp, den Verlagsteil zurückzugeben, den er in der Nazizeit betreut hatte.
Ich war zu Tode erschrocken und völlig fassungslos vor dem Gedanken, dass nunmehr also mein guter Freund Suhrkamp diese Rückgabeverpflichtung in dieser Weise vollkommen ablehnte und so weit ging, dass er, als ich auf meinem Recht bestand, den Angestellten des Verlages verbot, meinen Anweisungen Folge zu leisten.
Zum Glück wurde eine gütliche Lösung erreicht. Der Frankfurter Verleger K.D. Wolf:
Er hat nicht eine Sekunde gesagt, also ich war aber für euch im KZ, ihr könnt mich jetzt hier nicht so rausschmeißen. Sie wollten den Verlag zurückhaben und in der Situation hat Hermann Hesse damals eingegriffen und hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will weiter in einem Verlag herauskommen, den du leitest.
Und wie hat Peter Suhrkamp reagiert?
Ja, ich hab doch gar kein Geld.
Aber zum Glück war Hermann Hesse Staatsbürger der Schweiz, die nicht nur für ihre Schokolade, sondern auch für ihre Banken berühmt war.
Und dann hat Hermann Hesse die entsprechenden Leute in der Schweiz angerufen.
Glücklich der Dichter, der in seinem Notizbuch neben Versfüßen auch Zinsfüße verzeichnet hat, der bei den Banken nicht nur für Schulden bekannt ist, sondern auch über Kontakte hinter dem Schalter verfügt. Hesse hat die Leute also angerufen.
Die als Mäzene und große Geldgeber für Kulturprojekte bekannt waren, nämlich die Reinhards in Winterthur, die größten Kaffee- und Baumwollhändler ihrer Epoche.
Dann klingelte bei Suhrkamp das Telefon, am Apparat der Autor des Steppenwolfs.
Wir haben das Geld zusammen und damit konnte das gemacht werden. So ein Glück.
Die Schweizer Schokolade, die Uhren und der Kaffee, hoch sollen sie leben.
Und die Baumwolle.
Nach einem Vergleich mit Gottfried Beermann Fischer konnten sich 48 Autoren und Autorinnen entscheiden. 33 wählten den neuen Suhrkamp Verlag, der am 1. Juli 1950 im Frankfurter Handelsregister eingetragen wurde. Brecht schrieb an den Freund:
Lieber Suhrkamp, natürlich möchte ich unter allen Umständen in dem Verlag sein, den Sie leiten.
Brecht wusste, dass sich sein neuer Verleger nicht jede ultralinke Brutalität gefallen lassen würde. Zum Beispiel weigerte sich Suhrkamp, einen der schrecklichsten Texte von Brecht zu drucken.
Ist der Kommunismus exklusiv?
Darin heißt es 1932 über das Bürgertum:
Es ist notwendig, dieser besitzenden Schicht, einer entarteten, schmutzigen, objektiv und subjektiv unmenschlichen Clique, sämtliche Güter idealer Art aus den Händen zu schlagen.
Brecht präsentierte sogar getarnte Todeswünsche, versteckt in einem Wortspiel.
Sie müssen vielleicht so sein, wie sie sind, aber sie müssen nicht sein.
Auch Theodor W. Adorno gehörte von Anfang an zu den Säulen des Programms. Und Max Frisch:
Peter Suhrkamp ist entscheidend gewesen für mich. Seine Kritik war sehr hart. Fragte mich, ja, finden Sie denn diese Szene gut? Sag ich, ja, ich finde sie nicht schlecht, ich fand sie auch gut. Und er sagte mir, ja, aber denken Sie, was hätte Brecht aus dieser Situation gemacht? Da war man vernichtet einerseits und auf der anderen Seite ungeheuer stimuliert, in Konkurrenz mit den Großen gestellt.
Peter Suhrkamp, das ist die Geschichte eines Eigensinnigen, der den Werktag nicht nur mit einem Telefongespräch begann, sondern mit Johann Sebastian Bach. Eigensinn ist beides.
Angriff, aber auch Selbstverteidigung.
Er kam halt aus kleinen bäuerischen Verhältnissen und ließ sich nicht unterbuttern. Und er ließ sich auch nicht einfach in so einen Kulturbetrieb eingemeinden.
Der Verleger als Beschützer, der aber auch etwas forderte.
Er hat ein Gefühl dafür, dass er sozusagen eine historische Aufgabe gegenüber diesen Autoren hat.
Das berühmte Brecht-Gedicht von dem neugierigen Zöllner, der dem Philosophen Laozi Fragen stellt und ihm für die Antworten Papier und Bleistift anbietet, ihm also etwas abverlangt. Für K.D. Wolf ist Suhrkamp solch ein Zöllner gewesen.
Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt.
Verleger, die gut sind, die verlangen ihren Autoren ein Werk ab.
Ich glaube, dass es eine Begabung bei mir gibt.
Peter Suhrkamp.
Die Begabung, das, was auf Blättern geschrieben da ist, auf einem ganzen Konvolut von Blättern, in eine plastische Gestalt zu übersetzen, in die Buchgestalt.
So gesehen ist der Verleger auch ein Bildhauer.
Vom Schriftsteller aus betrachtet gehört der Verleger zu den Lesern. Er ist der erste Leser eines Werkes, anders als der Kritiker. Der Kritiker hat es mit einem Werk zu tun, das der Öffentlichkeit übergeben wurde. Der Verleger, sofern er nicht nur reiner Geschäftsmann ist, ist ein Mann mit einem Hobby. Sie alle kennen Menschen, die ständig verliebt sind, auch wenn sie im Moment gar keine Geliebte haben. Und der Verleger liest das Manuskript eines Dichters in intimem Kontakt mit dem Dichter.
Peter Suhrkamp schrieb wirklich noch Briefe, oft handschriftlich.
Helene Ritzerfeld, die enge Mitarbeiterin Suhrkamps.
Ganz kleine, exakte deutsche Schrift, die kaum noch jemand lesen konnte. Das stirbt aus, weil niemand mehr solche Briefe schreibt.
Was Suhrkamp kurz vor seinem Tod am 31. März 1959 zu Protokoll gab, war der Gipfel der Bescheidenheit.
Und wenn ich Ihnen ehrlich über mich Auskunft geben soll, muss ich sagen, ich weiß heute noch nicht, ob ich ein wirklicher und richtiger Verleger bin.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Peter Suhrkamp, der am 28. März 1891 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.